Also, die Adler dürfen jetzt hochgehen. Genau. Wir sind im Moment dran, Gottes Top 10 Lebenswert. Heute ist der 7. Lebenswert dran. Und ich weiss nicht, wie dir das geht. Schon wenn du nur das Thema 10 Gebote hörst. Vielleicht geht es dir ähnlich wie einem Mann. Er war ein sehr wortkarger Mann. Und er ist, durch das, dass seine Frau krank war, hat er allein in Gottesdienst müssen. Und wie die Frau so sieht, er ist heimgekommen und die Frau hat sich interessiert, ja, was hat der Pfarrer heute gesagt? Über was hat er predigt? Und sie hat kurz zur Antwort bekommen, über die Sünde. Ja, für die Frau ist das natürlich zu wenig und die will noch ein bisschen mehr wissen. Und gesagt, ja, was hat er denn einzeln gesagt? Um was ist es denn gegangen? Und der Mann wieder ganz kurz, er war dagegen gewesen. Vielleicht ist ja das auch so, wenn wir so die 10 Gebote denken, dann haben wir einfach das Gefühl, Gott ist dagegen. Also da heisst es einfach, du sollst nicht, du darfst nicht und überhaupt. Und ich glaube, wir verstehen die 10 Gebote falsch, wenn das ist, was unser Verständnis von Gottes Gebot prägt. Gott ist nicht dagegen, sondern er ist dafür. Er ist fürs Leben. Er möchte uns gerade mit diesen Geboten einen Lebensraum schaffen. Eigentlich Schutz von unserem Leben. Wir hatten letzten Sonntag das Thema, du sollst nicht töten. Wir können so anders sagen, Gott will das Leben. Heute gehen wir einen Schritt weiter und haben das Thema, du sollst nicht Ehe brechen. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass hier Gott uns will, die Sexualität vermeisen oder uns dreinreden will. Sondern wir können auch sagen, er sagt uns, lebe glückliche Ehe. Entdeckt das, was Gott in eine glückliche Ehe hineingelegt hat. Doch ich merke, wenn wir als Kirchen über Ehe, Ehebruch, Sexualität reden, dann haben alle schon das Gefühl, huch, was wird denn jetzt wieder Schwieriges gesagt, was wird mir wieder verboten? Und wir merken gerade heute, ist ja Sexualität etwas, was einfach eine Privatsache ist. Da darf man niemand reden. Ehebruch ist eh kein Thema. Und unsere Gesellschaft übertritt eigentlich die guten Lebensregeln, die Schutzordnungen, den Lebensraum, den Gott uns eigentlich möchte geben, in den meisten Fällen. Auch gerade in diesem Thema. Vermutlich kennen wir alle Menschen, wo wir sagen können, sie haben Ehe gebrochen. Oder wir kennen vielleicht aus unserem eigenen Leben. Es ist interessant, laut einer Statistik haben bereits 32%, also ein Drittel von allen Männern, schon mal bewusst die Ehe gebrochen, in dem Sinne, dass sie andere Beziehungen eingegangen sind, fremd gegangen. Erstaunt war ich, dass laut dieser Statistik 44%, also fast die Hälfte der Frauen, schon mal einen anderen Partner hatten, der in einer festen Beziehung war. Studien belegen sogar, dass jedes 10. Kind nicht von dem abstammt, der eigentlich über Jahre das Gefühl hat, er wäre der Vater. Eigentlich erschreckend, was in unserer heutigen Gesellschaft gang und gäbe ist. Und wir schauen gar nicht gross um. Und ich merke sogar unter den Gläubigen, die fragen sich manchmal, ja, das mit der Sexualität, müssen wir das so ernst nehmen? Kann man Sexualität nicht außerhalb der Ehe leben? Und ich merke, dass unsere Gesellschaft eigentlich viel Ungutes erntet von dieser Haltung, dass man sagt, ja, Sexualität ist Privatsache, wir können machen, was wir wollen. Und darum ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass wenn wir das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, gerade vom Hebräischen her anschauen, dann ist hier eine extrem starke Formulierung im Hebräischen, die nicht nur heisst, ja, wenn es gerade geht, mach es nicht, es ist gut, wenn du es nicht machst. sondern eigentlich wirklich wie ein Verbot, bricht dehe nicht. Vielleicht ähnlich, wie wenn ich dir ein Fliegenbild zeige und sage, der sieht so schön aus. Und sage, isst der ja nicht. Und niemand von euch würde darauf kommen, das Fliegenbild zu essen. Und ich denke, genau gleich ist das, was Gott hier sagt. Sagt, weil du mir wichtig bist, weil du mir wertvoll bist, sage ich dir, pass auf in diesem Bereich. Es kann so viel Schaden anrichten. Und da, wo Ehe oder wo Sexualität außerhalb der Ehe gelebt wird, dann steht so viel Leid und Not. Und ich denke, wir kennen es vielleicht alle, gerade aus der Tagespresse. Da lesen wir von Mord an einem untreuen Partner und an den Kindern auch noch. Viele Partner können den Ehebruch nicht verkraften, kommen in Depressionen hinein und sind noch Jahre später wie gefangen durch das, was passiert ist. Oder auch das ganze Problem AIDS. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass kein einziger Fall bekannt ist, wo die Geschlechtskrankheit ist auftreten, außerhalb, also oder innerhalb von einem Paar, das sich treu war. Es gibt Situationen mit Bluttransfusion oder so. Aber da, wo Menschen untreu sind, da ist auch die Krankheit, hat sich weiter verbreitet. Eigentlich klingt das heute ein bisschen altmodisch. Wir sollen die Ehe nicht brechen. Und ich möchte mit euch heute Morgen ein bisschen dem Ganzen nachspüren. Einfach zu merken, es ist nichts, was Gott uns verbietet, sondern Gott will uns darin etwas schenken. Er möchte uns einen Schutzrahmen geben. Der Paulus schreibt sogar an einem Ort, wer da quasi im fremden Garten nascht, der sündigt gegen sein eigenes Leib. Und manchmal entdecken Menschen viele Jahre später, wie so Sachen, gerade im Bereich von Sexualität, Jahre später ihr Leben kaputt machen und zerstören. Ich weiss, gerade in meiner Zeit zu Ulgen, hatte ich das Vorrecht, mit der einen oder anderen Frau unterwegs zu sein, wo erst so mit 50, 60 plötzlich die Wunden sind aufgebrochen. Plötzlich all das, was in ihrem Leben an sexuellem Missbrauch, ein falschem sexuellen Verhalten war, plötzlich wie ist aufgebrochen und die Person völlig hat eingenommen und kaputt gemacht. Ich habe gerade einen Bericht gelesen von einer Missionarin. Sie ist mit 78 Jahren zu einem Seelsorger, weil ihr Leben ein Trümmerhaufen war. Sie war 50 Jahre in der Mission und zurück und nachher ist ihr Leben wie über ihr zusammengebrochen. Sie konnte kaum mehr auf die Strasse können, sie konnte kaum mehr einen Steg raufgehen vor Angst. Und der Seelsorger hat gefragt, wenn sie die Schwermut das erste Mal empfunden hat. Und sie hat sich zurückerinnert und hat gesagt, mit 16 Jahren, sie hat dann eine Affäre mit einem jungen Mann, ist glücklicherweise nicht schwanger geworden. Die beiden haben sich wieder getrennt. Und sie hat gemerkt, das holt sie plötzlich 60 Jahre später ein und macht ihr Leben kaputt. Aber das Schöne kommt, der Seelsorger ist mit ihr einen Weg gegangen, sie durfte bekennen. Und er durfte innere Heilung empfangen, er durfte frei werden von Depression und von Ängsten. Ihr merkt, wenn wir über das siebte Gebot reden, dann ist es nicht einfach, geht es nicht primär um die Ehe. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich bin ja gar nicht verheiratet, für mich ist das Thema gar kein Thema. Nein, du bist goldrichtig. Es ist ein Thema, das uns alle angeht. Du bist Teenager, bist Single, bist verheiratet oder bist schon nicht mehr verheiratet. Ein Thema, das uns alle angeht. Hier steht du. Und Gott meint dich persönlich, er meint nicht Mann oder der neben dir, sondern er meint dich. Und ich möchte dich herausfordern, dich heute auf das einzulassen, dich anzusprechen in diesem Bereich. Du sollst nicht Ehe brechen oder positiv formuliert, lebe glückliche Ehe. Oder plan dein Leben so, dass du darfst in eine glückliche Ehe starten. Wir wollen miteinander zuerst Gottes Rahmen für eine glückliche Ehe anschauen. Da dürfen wir ganz am Anfang von der Bibel gehen. Und dort steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Hier zeigt uns Gott, was der gute Rahmen ist für eine glückliche Ehe, vor allem auch im Bereich der Sexualität. Wir erkennen da eigentlich drei Schwerpunkte. Das erste ist, wir sollen Vater und Mutter verlassen. Das war dann zumal immer ein öffentlicher Akt. Das hast du nicht einfach so in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht, sondern das haben alle gewusst. Alle haben gewusst, da verlässt einer, für wie einen neuen Hausstand zu gründen. Es war etwas Offizielles, so wie wir es heute eigentlich vom Standesamt erleben. Ein zweites, das wir hier sehen, er soll seinem Weib anhängen. Es entsteht eine neue Lebensform, eine neue Familie, eine neue Einheit. Und es ist interessant, wenn wir diesen Begriff anschauen, anhängen. Wir kennen noch ein Kind, das anhängt. Vielleicht hängen auch mal der Ehepartner ein, das kann auch passieren, wenn er nicht schwer ist. Aber hier hat es vom Hebräischen her etwas wie ein Aneinanderkleben, ein Zusammenkleben. Da wird etwas Neues geschaffen, wo zu einer neuen Einheit in diesem Sinn wird. Etwas, das, wenn wir an anderen Stellen lesen, unzertrennlich ist. Etwas, das jetzt zusammengehört, das man nicht mehr scheiden soll. Es ist ein Fleisch. Unzerreissbar. Und ich mache etwa den Test, ich habe es jetzt heute Morgen nicht vorbereitet, wenn man zwei Blätter mit Leim aufeinander klebt. Das ist eigentlich das Bild, wenn ihr es nachher voneinander reisset. Ihr werdet es nie schaffen, außer ihr nehmt nur Haftkleber. Aber das, was Gott hier sagt, das ist nicht Haftkleber, das ist Schleim. Da werden zwei Personen wirklich verschweißt. Wenn man die zwei Blätter aneinander reisst, dann geht immer etwas kaputt. Bringt es nicht her, ohne dass etwas zerstört wird. Aber letztendlich nur in dem Sinn kann eine glückliche Ehe funktionieren. Und die dritte Säule, sie werden ein Fleisch. Das Erste ist sicher, wir denken mal an die Sexualität, aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr als nur an die Liebe, quasi an Eros zu denken, sondern es wird eine einmalige Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo man wirklich eins ist. Und das sind eigentlich so Grundlagen für eine glückliche Ehe. Und ich merke, wir gehen oft an dem vorbei. Wir leben oft in wilden Ehen zusammen. Vielleicht da oder dort auch glücklich. Und gleich merke ich, es fehlt in vielen Bereichen oft das, wo sich gerade vieles noch mehr entfalten könnte, noch mehr in die Tiefe gehen. Gott weiss, wie anfällig wir sind. Und darum ist nicht verwunderlich, dass an anderen Stellen Gott ganz massiv sagt, hey, schützt die Ehe. Jetzt bin ich schon eins. Genau, das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Aber der 3. Mose 20, Vers 10, sagt Gott, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben. Er sagt, hey, da passiert so etwas Gewaltiges, wenn eine Ehe gebrochen wird. Die Strafe dafür soll der Tod sein. Oder ein anderer eindrücklicher Vers aus der Sprüche 6, Vers 32. Dort steht, wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, der mag das tun. Hier geht es nicht mal um Todesstrafe, sondern wo der Schreiber von der Sprüche sagt, wenn du deinem Leben schaden willst, wenn du ohne Verstand bist, dann betreibst du Ehebruch. Es wird dein Leben prägen und vernichten, kaputt machen. Interessant ist, Jesus selber nimmt das Gebot wieder auf und spricht sehr eine ernste Warnung aus. Und wir werden auch morgen vor allem mit diesem Text miteinander arbeiten. Matthäus 5, 27 bis Vers 30. Die, die wollen, dürfen gerne diesen Text aufschlagen. Da lesen wir, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, bezieht er sich auf das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus packt hier eigentlich die Sache bei der Wurzel. Er sagt, nicht erst, wenn zwei Personen außerhalb der Ehe Sex hatten, haben sie die Ehe gebrochen, sondern er sagt, Leute, es fährt bei den Gedanken an. Es fährt schon dort an, wo wir unseren Gedanken freien Raum lassen. Ehebruch beginnt in Gedanken, in unserem Herz. Bereits da, wo begehrliche Blicke aufkommen. Du sitzt vielleicht in einem Kaffee und eine gut aussehende Servierperson kommt da vorbei und du denkst, wow, woher geht dein Gedanke? Vielleicht schlank und rank. Und du merkst, es merkt es ja auch kennen, aber so in Gedanken denkst, wäre schon noch toll. Oder ich war die letzten Tage viel im Zug unterwegs gewesen, und da entdeckst du ja viel spannende Leute. Auch Frauen, die musst du sagen, wow, die kommen gerade alle wie aus einem Beauty-Studio. Und wenn du heimkommst, deine Frau kommt meistens gerade aus der Küche. Ja, das sind zwei Welten, oder? Und da denkst du, aha, okay. Oder du arbeitest an deinem PC den ganzen Tag und da flimmert plötzlich irgendetwas vorbei und du denkst, oh, soll ich jetzt da klicken oder nicht? Oder du sitzt in deiner Firma und du hast einen guten Kollegen und denkst, oh, wenn ich an mein altes Zuhause denke, das wäre schon wieder etwas. Also, ihr habt ja wahrscheinlich die Gedanken alle nicht, aber da setzt an und für sich Jesus auch sagt, pass auf deine Gedanken, hier fängt es an, da wo du deine Gedanken laufen lässt. Und Jesus sagt, hier ist passiert schon eigentlich ein Bruch. Hier passiert schon etwas, was auch gut ist. Und wir merken, Jesus bringt das Gebot eigentlich in dein Leben, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, in deinen Alltag hinein und sagt, hey, pass auf in deinen Gedanken, im Schauen von Filmen, von Zeitschriften, von Internetinhalten, auch gerade im Bereich von Selbstbefriedigung. Jesus sagt, lass diesen Gedanken keinen Raum. Wo sind die Gedanken, die dich kaputt machen? Wo dich in eine Richtung drängen, wo du merkst, ja, ist ja noch nichts passiert. Aber du merkst, es kann deine Ehe wie kaputt machen oder anknacken. Der Paulus redet viel auch über das. Er nennt es ganz klar Hurerei oder Unzucht. Ich weiss noch, ja, vor einigen Jahren einen Unterschüler hatte, dem seine Mutter hat in diesem Bereich gelebt. Und nachher haben wir das im Unti durchgenommen und gesagt, Leute, das ist Hurerei. Am nächsten Sonntag ist seine Mutter auf mich zugekommen und hat gesagt, du hast gesagt, ich sei eine Hure. Uiuiui. Wir haben es irgendwie wieder ein bisschen glatt gebügelt. Auf der anderen Seite habe ich sagen, ja, das Wort Gottes redet davon. Wie du lebst, ist nicht in Ordnung. Was du machst, ist eigentlich etwas, wo Gott sagt, hey, es ist Ehebruch. Es ist falsch. Interessant, Jesus geht ja weiter in unserem Text und sagt, wie sollen wir da damit umgehen? Wie gehen wir mit denen um, die im Zug sind? Sollen wir jetzt einfach einen Hut anlegen oder was? Wir lesen Vers 29 bis 30 aus Matthäus 5. Dort lesen wir, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es auf und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ich habe mit meiner Familie noch diskutiert, ob ich einen Axt mitnehmen soll. Sie haben gefunden, nein, lass sein. Es könnte sonst wirklich irgendwo falsche Auswirkungen haben. Hier geht es auch nicht darum, dass wir irgendetwas abhacken sollen. Im wörtlichen Sinn, dass wir am Schluss das rausstehen und sagen, okay, die Hang, die Rechte, wer hat auch noch ein Problem, das rechte Auge nehmen wir auch noch gerade. Um das geht es Jesus hier nicht, sondern das rechte Auge, also wir hätten ja dann noch das linke Auge, oder? Also das Problem wäre nicht gelöst, sondern Jesus geht hier und sagt, schneid ab, was dir zur Gefahr wird. Nimm das aus deinem Leben, was dir zur Gefahr wird. Und das lösen wir nicht, indem wir Hängen und Augen abhacken. Sondern indem wir in unserem Leben überlegen, was ist mein Knackpunkt? Wo wird ich verführt, eigentlich Ehebruch zu begehen? Schon um meine Gedanken. Auch wenn du noch gar nicht verheiratet bist. Indem du vielleicht denkst, oh, das wäre auch noch cool. Aber der ist verheiratet. Du schon machst dir Gedanken Ehebruch. Was sind deine Punkte? Ich bin auf ein Zitat von Martin Luther gestossen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Wo er eigentlich das aufnimmt und sagt, unsere Gedanken mit Vögeln vergleicht. Und sagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Köpfen fliegen. Aber er sagt, wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf Nester bilden. Und ich glaube, um das geht es. In unserer Welt, in unserer Gesellschaft sind Bilder allpräsent. Die sind um, die Vögel sind um, die uns in diesem Sinne Ehebruch treiben. Die uns sagen, ah, schau, ist doch nicht so schlimm. Und Luther sagt, dem kannst du nichts machen, diesen Vögel, die sind da. Aber du kannst dafür sorgen, dass sie auf deinem Kopf keine Nester bilden. Dass die Gedanken dich einnehmen und dich kaputt machen. Kennst du das? Gedanken, Gefühl? Wo lässt du einen Raum und es werden wirklich zu Nester auf deinem Kopf? Was passiert mit deinen Blicken? Jesus möchte, dass die Menschen wieder neu entdecken, die Schönheit von einer intakten Ehe. Von einem Paar, das sich treu ist. Das sich auch zum Voraus nicht schon so vieles hat kaputt gemacht. Gerade auch im Bereich der Sexualität. Und sagt, schaut, dass erfüllende Sexualität kann geschehen, indem dass wir die Grundlagen schon gut legen. Und ich glaube, hier ist Vorbeugen besser als Heilen. Vielleicht mal mit den Teenies über Sex reden. Sagen, du, wie gehst du damit um? Vielleicht auch als Ehepaar wieder mal her schauen und sagen, du, wir hatten heute ein heisses Thema, also ich wage mich zwar fast nicht darüber zu reden, aber wie geht es dir damit? Wie lebst du das? Das mal wieder zum Thema machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was Jesus uns hier sagt, hau es ab, wirf es weg. Dass wir das so praktisch werden. Und ich möchte darum ein paar Punkte mit euch ganz praktisch anschauen. Unter dem Bereich, was kann ich tun für eine glückliche Ehe? Oder wie lebe ich denn eine glückliche Ehe? Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, verpflichte für ein Leben in Reinheit. Und ich glaube, das ist mal eine Entscheidung. Und zu sagen, Jesus, ich möchte das Leben leben in der Reinheit. Ich möchte wirklich meine Gedanken rein behalten. Psalm 37, Vers 23 bis 24 zeigt uns etwas, dass Jesus uns da, wo beisteht, wo steht. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritt fest werden und er hat gefallen an seinem Wege. Von Gott her kommt es, in der Abhängigkeit zu ihm, kann der Mann und die Frau fest werden. Und dann steht, fällt er oder stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Gott will uns an der Hand fest haben, wenn wir in seinen Hang gehen. Und darum verpflichte ich doch für ein Leben in der Reinheit. Nicht einfach alles sagen, ja, ich mache jetzt es so, sondern in der Abhängigkeit zu ihm sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Das fährt schon in jungen Jahren an. Das ist nicht einfach nur für die Ehepaar gemeint. Sondern in all dem, was wir konsumieren, auch gerade im Bereich von der Selbstbefriedigung, ist es ein riesiges Thema. Über das könnte man eine Predigt allein machen. In der Bibel steht eigentlich nichts über Selbstbefriedigung. Wir nehmen zwar eine Stelle dazu, wo ich aber muss sagen, die hat eigentlich nichts mit Selbstbefriedigung zu tun. Und ich denke, Selbstbefriedigung ist auch etwas, das gerade in den Teenagerjahren durchaus auch zu einem natürlichen Teil der Entwicklung gehört. Es ist immer die Frage, wie sieht die Entwicklung aus? Ich habe einige Leute begleitet, wo die Entwicklung eben nicht normal war, sondern nachher in ein Suchtverhalten reingekommen. Man hat es gebraucht. Es ist nicht mehr einfach quasi, mal hat es einen Samenerguss gegeben oder so, jetzt vor allem bei den Männern, sondern man hat es gebraucht. Und das Hirn hat wie einfach funktionieren so, und man hat nicht mehr ohne leben. Ich habe einen Mann begleitet, der hat 20 Jahre lang nur Pornos, Sexheftchen, alles konsumiert. In einem christlichen Elternhaus. Und das hat sich so in sein Langzeitgedächtnis eingeprägt, da ist die Bilder nicht mehr los geworden. Er hat das Gefühl gehabt, heiraten nützt etwas, das Problem ist eigentlich schlimmer geworden. Und er hat sich auf einen Weg eingelassen und er hat gesagt, ich verpflichte mich zu einem Leben in Reinheit. Er hat alles abgehauen, was ihn verführen könnte. Er hat nicht mal mehr in die Bade dürfen, weil das für ihn schon zu viel war. Aber er hat gesagt, ich haue es ab. Verpflichte mich zu einem Leben in Reinheit. Der Paulus schreibt mal im 1. Korinther 9, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Er sagt, ja, wir müssen abschneiden, gleich wie Jesus hier sagt, damit die nicht verwerflich werden. Der Bereich, den wir eigentlich schon angeschaut haben, schützt sie vor erotischen und pornografischen Bildern. Der Hiob schreibt mal, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Ich habe gerade vor einer Woche mit jemandem diskutiert und gesagt, ja, aber ich darf mich doch schon noch freuen, eine schöne Frau. Also die Frau hatte vor allem ein Problem gehabt, sie hat auch immer wieder nicht gekracht gehabt. Ich sage, ja, das ist okay. Die Frage ist, was passiert mit deinen Gedanken? Und ihr jungen Leute müssen sich irgendwo verlieben, oder? Also von der her. Aber die Frage ist, was passiert mit deinen Gedanken? Wir dürfen uns freuen, der Schönheit, die Gott auch geschaffen hat. Aber schütze dich von erotischen und pornografischen Bildern, such es nicht. Und vielleicht brauchst du auf deinem Computer einen Schutz. Du sagst, das ist mein nächster Schritt, meine Axt setzen im Computer an. Also zu zerstören, es gibt einfachere Methoden, dass du dich in diesem Bereich schützen kannst. Aber vielleicht musst du den Fernseher rausfallen. Vielleicht gerade aus deinem Zimmer und sagst, wenn ich Fernsehen schaue, schaue ich in einen Ort, wo alle anderen auch dazu sehen. Wo musst du die Axt ansetzen? Ein anderer Bereich, der dazu gehört, bring andere in die Versuchung. Acht auf deine Kleidung. Wir sollen einander nicht zum Anstoß werden. Ich hatte einen Freund, der hat extrem Mühe gehabt, auch gerade mit der Sexualität. Nachher ist er gezögelt und ist dort in einen Brüderverein gegangen. Er hat aufgeschnauft. Er hat gesagt, ich fühle mich zuerst mal wohl in einem Gottesdienst. hier machen meine Gedanken nicht weiter. Das heisst nicht, dass wir zurück wollen oder sagen, wir legen uns nur noch alle graue Trachten oder was auch immer. Aber es hat ihm gut an, weil er hat gemerkt, hier ist für mich ein Schutzrahmen. Hier wird für mich nicht jemand anders, der da vorne steht oder im Gottesdienst hockt, zum Anstoss. Das heisst nicht, dass ihr jetzt alle euch Kleider müsst ändern. Ich habe euch heute Morgen schon heute angeschaut und gesagt, das ist auch ein bisschen knapp. Ich glaube, fragt euren Mann und sagt, ja, du siehst wirklich genial aus, das ist gut so. Einfach, dass wir da lange nicht zu einer Falle werden, zu einem Anstoss. Ich glaube, es ist wichtig, das da einander auch zu unterstützen. Fliehe der Sünde. Ich bin immer wieder begeistert vom Josef. Im Alten Testament, wir lesen im 1. Mose 39, wo eine Frau von Potiphar hat ins Auge genommen. Wir lesen, und es begab sich dann, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Die Frau hat den definitiv schon lang gebrochen. Im Vers 12 steht nachher, und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in seiner Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Oder Paulus sagt im 1. Korinther 6, 18, flieht der Hurerei. Wir haben gestern im PEP for Kids im Erziehungskurs gesagt, wir müssen Risikopläne machen. Für gewisse Sachen, wenn dir das passiert, was machst du denn? Hast du einen Risikoplan, wenn dir eine schöne Frau begegnest, wo du das Gefühl hast, huch, jetzt wird es heiss? Sagen wir, flüchten. Oder einen anderen Schutz, den wir rein tun können. Ich glaube, es ist wichtig, das ernst zu nehmen und das Leben wie einen Josef, ein Josef hier als Vorbild zu nehmen, damit wir nicht in Ehebruch geraten. Achtung vor einsamen Treffen mit dem anderen Geschlecht. Dann können wir sagen, Frank, mach kein Theater, so schlimm ist das nicht. Und ich sage, es kann der Anfang vom Ende sein. Selbst unter Christen. Der Paulus sagt, 1. Korinther 10, 12, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Darum sage ich, mache nicht allein Seelsorge mit Frauen. Ich könnte ja sagen, Leute, also ich habe es ja definitiv im Griff, oder? Dann muss ich sagen, du, hör auf. Ich bin auch nur ein Mann. Und er könnte sagen, nein, ich will mich dort schützen. Oder wenn es halt ein einmaliges Gespräch gibt, mal eine Frau kommt vorbei und sagt, das ist auch kein Problem, dann rufe ich meine Frau an und sage, ich habe mit der und der Person im Moment ein Gespräch. Das ist mein Schutz. Meine Frau ist informiert. Auch weil ich merke, es sind andere Geheit dort. Und ich will mich nicht erheben darüber, dass es mir nicht passieren würde. Darum habe Acht vor oft einsamen Treffen mit dem anderen Geschlecht. Es kann zu einer unglaublichen Gefahr werden. Wichtig auch im Bereich von einer glücklichen Ehe, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen. Der Vers ist nicht explizit auf den Ehe genannt, aber ich denke, er gibt uns auch hier Richtschnur. Wo ich sage immer, heirate keine Ungläubigen. Ja, der kommt dann schon noch zum Glauben. Weißt, ich lebe ja so, ich bin voll, ich muss sagen, Leute, hört auf. Und nachher kommen noch all das, aber Gott hat mir klar gezeigt, Ehe, und ich soll den jetzt heiraten. Und ich sage, auf Gott hören, in so Bereichen könnt ihr gerade vergessen. Im Thema Sexualität musst du einfach ein Wort Gottes halten und nicht nur auf Eindrücke hören. Das funktioniert nicht mit Ungläubigen oder vielleicht auch mit einem Mohammedaner und denken, gut, wie unsere Religionen so unterschiedlich sind, sie nicht. Und ich sage, es ist der Anfang vom Ende. Irgendwo wirst du oder er etwas suchen, das ihm mehr entspricht. Es gibt so viele Situationen, wo man von vornherein kann sagen, Leute, das funktioniert nicht. Und das betrifft uns alle, vor allem euch Junge. Da seid ihr herausgefordert, hier wirklich weise zu sein und euch anhand vom Wort Gottes dürfen lassen führen. Mehr für die Singles unter uns, macht die Wert nicht dem Ehepartner fest. Hab nicht das Gefühl, erst wenn ich Ehepartner habe, bin ich dann vollkommen. Erst, ich brauche jetzt einfach das. Der Paulus proklamiert ja sogar die Singles und sagt, hey, entdeck, wie schön das ist. Freu dich doch an dem, was du hast. Familie ist manchmal schon eine richtige Herausforderung. Und entdeckt, dass auch diese Lebensform grosse Chancen hat. Du bist nicht ein halber Mensch wegen dem. Du bist genauso vollkommen und wertvoll, auch wenn du vielleicht im Moment keinen Partner hast. Wichtig im ganzen Bereich ist mir, such dir eine gute und eine wertvolle Beziehung. Gerade auch als Single. Nur weil du keinen Partner hast und in diesem Sinn musst du auf Sexualität verzichten, musst du nicht auf gute Beziehungen verzichten, die dir Wärme, die dir Halt geben. Zum Beispiel zum anderen Ehepaar oder zu einer Familie. Ich habe mir überlegt, wir müssten eigentlich als Gemeinde Singles adoptieren in unserer Familie. Hast du in deiner Familie schon Single adoptiert und gesagt, hey, du gehörst einfach zu uns? Einfach für denen können einen Halt geben und sagen, hey, wir sind für dich das, was du vielleicht sonst nicht findest. Vielleicht heute Mittag mal überlegen, wo könnten wir einen Single in unsere Familie einladen und ihm vielleicht die Wärme geben und ihn vielleicht durch das vor vielen Sachen schützen und ihm wie einen Halt geben. Bist du bereit, auf eine Richtung zu warten und auch bis zur Ehe zu warten? Freue dich darauf, mit deinem Partner mal die Sexualität zu erleben und nicht schon vorher. Und bist du bereit, wirklich diesen Schutzrahmen in deinem Leben zu wahren? Es ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, der drin allein kann sich die Sexualität entfalten. Dort wirklich nach bei Gott bleiben. Der David sagt im Psalm 119, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und er sagt, wenn er sich hält an deine Worte. Vielleicht mehr schon für die Ehepaar, aber gilt für uns alle, sucht ihr eine Rechenschaftsbeziehung. Wir haben es im Blick, wo wir euch das Thema Zweierschaft haben vorgestellt, haben wir das auch gesagt, hast du eine Rechenschaftsbeziehung? In diesem Zusammenhang habe ich mal gesagt, ein Mann, der in keiner Gruppe ist, ein Mann, der keine Freund hat, der ist ein bevorstehender Unfall. Hast du jemanden, wo du mit ihm kannst darüber reden kannst, wie du mit deiner Sexualität umgehst? Der Gordon MacDonald, der bekannte Schriftsteller, evangelikaler Pastor und Theologe in den USA, hat viele bekannte Bücher geschrieben wie «Ordne dein Leben». Und er ist in Ehebruch geraten. Und rückblickend sagt er im Interview, «Ich sehe jetzt, dass ich keine Beziehung hatte, in der wir uns gegenseitig zur Verantwortung zogen. Wir brauchen Freundschaften, in denen Männer einander regelmäßig in die Augen blicken und einander direkte Fragen über ihr moralisches Leben und ihre Lust stellen. Nach meiner Erfahrung ist das eine der größten Hilfen im Kampf gegen die sexuelle Versuchung. Wir brauchen einander. Hast du jemanden, der in dein Leben hineinreden darf? Der mit ihm über deine Vögel redet, der um deinen Kopf kreisen und der dir hilft, dass sie nicht von Nester bilden und letztendlich so vieles kaputt machen? Verpflichtung zur Treue, Scheidung ist kein Thema. Das haben wir uns als Ehepaar gesagt und gesagt, über Scheidung brauchen wir nie zu reden. Das ist für uns kein Thema. Aber wir müssen über unsere Beziehung reden. Wir müssen darüber reden, wo wir daran arbeiten müssen. Und nur weil wir Pastor-Ehepaar sind, ist unsere Ehe nicht einfach die perfekte, sondern es ist eine, wo uns diese Sachen genau gleich gelten wie jedem von euch. Wir müssen dranbleiben. Und auch immer wieder an diesem Grundsatz festhalten und sagen, das ist für uns kein Thema. Auch wenn die Ehe manchmal schwierig wird. Und an dem festhalten, was Gott hat gesagt, hey, ich habe euch zusammengeschweißt als eine neue Einheit. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Aber so wollen wir alt werden. Für eine glückliche Ehe, nimm die Bedürfnisse von deinem Partner ernst. Ehe sollte eigentlich so sein, dass die Tendenz, die Versuchung, fremd zu gehen, eigentlich gegen Null tendiert. Und das heisst, der Ehe schaffen. In einem Buch mit dem Titel «Affäre sichere Ehe aufbauen» hat jemand die 5 grössten Bedürfnisse von Mann und Frau aufgezählt. Was wichtig ist, was hast du für Bedürfnisse? Wie kann ich dir helfen, dass du nicht im fremden Garten musst grasen? Und das Wichtigste für die Frau war Aufmerksamkeit, Zeit. Ich hoffe, dass es dir eine Frau nicht geht wie diese Anekdote. Ich muss euch die schnell erzählen. Das habe ich gelesen von Adam und Eva. Also ist sicher nicht so passiert. Aber die Eva ist geschaffen worden und sie hat fast nicht gewagt zu fragen, aber die Neugier hat sie dann einfach doch überwältigt und sie hat Adam gefragt, liebst du mich? Und Adam sagt, was meinst du, Eva? Ja, ich habe gefragt, ob du mich liebst. Und Adam sagt, ja, wer denn sonst? Also wenn es deine Frau schon so geht in deiner Ehe und du musst sagen, ja, ich habe ja gar niemand anders gerne, du bist die Einzige, oder? Du hast definitiv ein Problem. Dann müsstest du, glaube ich, an deiner Liebe zu deiner Frau wieder arbeiten. Wieder Aufmerksamkeit. Und das predige ich nicht nur euch, das predige ich mir auch. Zeit zu haben. Aufmerksamkeit. Bei dem Mann ist es einfach. Der erste Punkt ist einfach Sex, oder? Und ich denke, auch das soll in einer Beziehung gelebt werden können. Auch das soll Platz haben. Ich bin manchmal ein bisschen gemein, wenn ich mit diesen paar Ehegespräche habe, dann frage ich, und, wie läuft es im Sex? Da ist meistens schon klar, wie es in der Beziehung geht. Weil das für mich oft ein Indikator ist von dem, wie sieht es auf eurer Herzensebene aus? Wenn es auf der Herzensebene stimmt und sonst körperlich alles in Ordnung ist, dann funktioniert das andere. Aber da, wo die Herzensebene irgendwo gestört ist, da ist auch die Sexualität oft an einem schwierigen Ort. Und darum Freude mit deinem Partner an der Sexualität. Oder Paulus sagt, entzieht den Hang nicht. Lebt die Sexualität, habt Freude daran. Ich glaube, wo wir bewusst aus der Beziehung zu Jesus auch immer wieder unsere Beziehungen herlegen. Wo wir auch als Junge sagen, Herr, hilf mir, dass ich darf in eine Beziehung gehen, wo in meinem Leben nicht schon so vieles verdorben ist. Wo ich vielleicht Bilder mitnehme, wo ich das Gefühl habe, ja, eine Frau müsste so und so sein, gerade im Bereich von Sexualität. Wie viele Probleme hat es schon gegeben, dass junge Männer den Eindruck hatten, ja, wenn ich jetzt die heirate, dann läuft das alles wie ein Pornofilm. Und nachher ist es nicht so gelaufen, man war enttäuscht. Man hat so viele Krisen, die man eigentlich vorher hätte eliminieren können, wenn man das Wort Gottes hätte ernst genommen. Gesagt, kill schon deine Gedanken, schneid deine Gedanken schon ab, damit sie nicht jetzt schon anfangen zu zerstören für eine glückliche Beziehung. Und da, wo wir bewusst aus der Beziehung zu Jesus ein reines Leben leben, das hat Auswirkungen. wo Jesus regiert, da entwickeln Männer Fantasien. Und da habe ich mich dann selber, und ich denke, darf ich das schreiben? Weil sie ihre Frauen ehren und erfreuen, das geht noch, aber nachher das andere. Und Blumenläden haben Konjunktur im Reich Gottes. Meine Tochter lernt jetzt Floristin, also jetzt werde ich wahrscheinlich dort mal vorbeigehen müssen. Ich bin sonst der, der den Blumenläden, glaube ich, nicht so Konjunktur verschafft. Aber ich wieder muss sagen, ja, meine Frau ist es einfach wert, dass Blumenläden Konjunktur haben. Da, wo Gottes Reich in unserer Mitte ist, da müssen sich keine Kinder fürchten, vor das Grauenhaftes passiert. Da, wo Gottes Reich herrscht unter uns, da können sich Männer und Frauen auch wieder vergeben. Das Schweigen hört auf, harte Herzen können auftauen. Frauen und Männer können einander vertrauen. Alte sitzen Hände haltend wirklich auf dem Bänkli an der Sonne und schauen über in das zerrunzelte Gesicht und sehen darin ihre bildschöne Frau, die sie seit 50, 60 Jahren gerne haben. Und beide wissen, ich kann mich darauf verlassen, geliebt zu werden. Auch wenn ich alt und klapprig bin. Und alle haben ziemlich viel Spass miteinander. Einfach weil es Ehe wert ist, gelebt zu werden. Noch ganz zum Schluss, was, wenn meine glückliche Ehe wirklich zerbricht? Was, wenn es doch passiert? Was, wenn es doch zum Seitensprung kommt? Was, wenn es doch meine Ehe kaputt geht? Jesus gibt uns eigentlich das beste Beispiel. Er begegnet einer Frau, im Lukas 7, die Pharisäer ärgern sich darüber, dass ein Hure Jesus die Füße wäscht. Und Jesus entdeckt in ihren Tränen, wo sie zu ihm kommt, ihre Reue und ihre Buße. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. In der Begegnung mit Jesus hat die Frau heil werden. Weil sie nicht verurteilt hat. Weil er ihr einen Neustart geschenkt hat. Aber er hätte auch am Schluss können sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich frage mich manchmal, sind wir als Gemeinde, nicht nur hier, als Gemeinde allgemein Orte, wo Leute, die vielleicht selber Ehebruch begonnen haben, die können sagen, ich habe ein Seich gemacht. Und wir nehmen die Menschen auf und sagen, schau, wir haben dich gleich gern. Bei uns bist du willkommen. Weil wir dir auch vergeben wollen, wie Jesus hat vergeben. Ich erlebe es oft, dass sich so Leute hier nachher nicht mehr wohlfühlen. Sie fühlen sich abgelehnt. Sie fühlen sich dreckig. Sie verlassen oft unsere Gemeinden. Weil sie das nicht dürfen spüren und sagen, es ist wieder okay, wir fangen bei null an. Oder ich denke, die Frau in Johannes 8, die frisch ertappt worden ist. Und Jesus ist herausgefordert worden und gesagt, der gehört Steinigung. Sie hat Ehe gebrochen. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf ihn. Und keiner war ohne Sünde gewesen. Und so sagt er, so verdamme ich dich auch nicht. Aber er sagt, aber jetzt ändere dein Leben. Sündige hinfort nicht mehr. Schneid ab, was dich verführt. So ist Jesus. Liebe, Annahme, Vergebung und ein Neustart. Jesus begegnet diesen Menschen nicht moralisch, nicht verurteilend. Jesus fängt neu an. Er schaut die Wahrheit klar an. Aber da, wo er bereit ist, Schuld zu bekennen und zu Jesus zu kommen, da kann ein neuer Start passieren. Der hat heute so einen Stein bekommen. Vielleicht ist es so ein Stein von der Anklage, vielleicht nicht mal von dem, was du weisst, sondern vielleicht, dass du sagen musst, hoppla, das sind ein paar Punkte, die mich betreffen könnten. Sei es als Teenager, sei es als Single, sei es als Verheiratet, wo du merkst, huch, dieser Stein gilt eigentlich mir. Und diese Steine müssen wir nicht aufeinander werfen, die müssen wir auch nicht auf uns werfen, sondern wir dürfen sie loswerden. Jesus sagt, komm mit dem. Komm mit dem heute Morgen. Vielleicht sagst du heute Morgen als Teenager, genau das möchte ich leben, eine glückliche Ehe. Und ich möchte heute schon einen guten Weg gehen, dass ich wirklich eine glückliche Ehe starten kann. Ich möchte mir heute nicht durch Sachen, durch Bilder etwas verbauen, das meine Ehe negativ prägen könnte. Der legt den Stein heute beim Kreuz her. Vielleicht auch als Bekenntnis und zu sagen, mal, das möchte ich tun. Vielleicht hast du aber auch eine Anklage gegen jemanden, der sagt, der hat mich verletzt. Der hat es verdient, gesteinigt zu werden. Vielleicht, weil er Ehebruch begangen hat, vielleicht auch sonst etwas. Der legt für ihn den Stein ab und lässt ihn los. Es ist nicht deine Verantwortung zu urteilen. Vielleicht auch euch zu sagen, hier in meiner Ehe, so zwei, drei Punkte müsste ich mal angehen. Damit ich nicht wirklich in Gefahr gerate, dass es wirklich zu einem richtigen Ehebruch kommt. Vielleicht erlebst du in deinem Alltag, dass du musst sagen, Ehebruch ist bei mir ein Thema. In Gedanken schon lange. Dann sag diesen Nestern, die ich keinen Raum geben. Leg die Steine davor ab, plane los. Vielleicht musst du aber diese Steine auch mitnehmen und sagen, ich möchte den gerade einem Seelsorger abgeben. Und mit dem zusammen anschauen. Oft machen wir vielleicht einfach ein Bekenntnis und nachher passiert nichts. Vielleicht hätte ich gleich die Axt mitnehmen. Wo musst du heute ansetzen? Bildlich gesprochen. Tu es. Wir haben unseren Moment von der Stille hinein. Wir hören nachher noch eins auf das Lied, wohin sonst sollten wir gehen. Und wird der Stein heute Morgen los? Ich lade euch ein, euren Stein hier ums Kreuz zu bringen. Oder vielleicht mit jemandem in den Hang rauszugehen und zu sagen, wir wollen zusammen heute Morgen für eine Situation in meinem Leben beten. Ich möchte es loswerden. Ihr habt dort oben das Kreuz, das da vorne steht. Hier ist auch das Tuch, das eure Steine reinleben dürft. Nutzt die Zeit. Einfach zu sagen mal, das will ich tun. Ich will bewusst das heute bekennen und ablegen. Du musst ja niemandem sagen, um was es geht. Bei den meisten ist es eh nur etwas Banales. Aber tu es. Mach einen ersten Schritt. Und setz die Axt an. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Text. Steht nur, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn wir die ganze Bibel anschauen, merken wir, es tut sich so viel auf, wo wir wirklich müssen Hängen und Augen abschneiden. Wo wir wirklich Bereiche in unserem Leben müssen loslassen. Weil wir merken, sie zerstören unsere Beziehungen oder geben uns ein ungutes Fundament für unsere Beziehungen, die noch werden kommen. Und schenke uns den Mut, auch bei diesem Thema herzuschauen, offen zu sein, darüber zu reden, damit wir einander dürfen als Gemeinde zur Hilfe und zur Stütze werden. Danke, dass du uns dabei hilfst und uns einfach auch in diesem Thema lassen, ehrlich sein und lassen heranschauen. Amen. Jetzt nehmen wir uns doch einen Moment von Stille. Wir werden nachher mit diesem Lied einsteigen. Und ich möchte euch motivieren. Werdet euch Stein heute Morgen los. Auch wenn es nicht alle Probleme löst, aber es ist vielleicht ein erster Schritt in eine gute Richtung.